Wer war gestern Abend schon da? So viele, wow. Herzlich willkommen an die, die heute Morgen dazustoßen. Ich habe es so genossen, gestern Abend hier in dieser Gemeinde zu sein. Wir finden das so super, dass ihr so tolle Lieder habt, die Gott euch geschenkt hat, die wirklich so originale Lieder sind, originelle und originale Lieder durch den Heiligen Geist hier und wo schon so viel von der Sehnsucht nach Gott, dem Vater und Leben in der Fülle Gottes zum Ausdruck kommt. Das ist ganz, ganz toll. Und man spürt hier, wenn man so als Gast hier reinkommt, hier ist auch sehr viel Liebe da. Hier ist wirklich im geistlichen Raum ist sehr, sehr viel Liebe da zu Menschen. Und ich glaube wirklich, wenn Menschen hier reinkommen, die spüren und fühlen, dass Gott hier ist, dass seine Gegenwart hier ist und dass sie geliebt und angenommen sind, so wie sie sind. Natürlich lässt die Liebe Gottes einen nicht so, ne? Verändert einen. Aber du darfst erstmal so kommen, wie du bist. Du musst irgendwie keine Prüfung machen bei Gott. Oh, gibt es noch ein paar mehr Leute, die Prüfungsängste haben, ja? Keine Prüfung machen bei Gott. Du musst nicht irgendwie reich sein, erfolgreich sein, klug sein, schön sein, cool drauf sein. Heute will ja jeder cool drauf sein. Ich möchte hot sein, hot vor Gott, ja? Ich möchte heiß sein für ihn, ich möchte brennen, ich möchte gar nicht kühl sein. Und ich komme ja noch ein bisschen weiter nördlich als ihr, also wir coolen Norddeutschen. Nein, wir wollen heiß sein, wir wollen brennend sein, brennend voller Liebe. Und der Heilige Geist, den ihr auch so wertschätzt und liebt, von dem heißt es, dass er ausgegossen ist in unsere Herzen, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Und das ist mein Gebet für den Tag heute, dass du dein Herz öffnen kannst. Wisst ihr, wenn wir es mit dem Vater Gott zu tun bekommen, mit dem Vaterherz Gottes, dann bekommen wir es auch mit unseren Herzen zu tun. Denn wie soll diese mächtige Liebe, die wie so ein Wasserfall wirklich ist, wie soll die in unser Leben hineinkommen? Die will hier in mein Herz hineinkommen. Und mein Herz ist manchmal schmutzig, manchmal bockig, manchmal rebellisch, manchmal hart, manchmal verzagt, manchmal einfach zerbrochen, manchmal verschlossen. Aber Gott wünscht sich, dass mein Herz sich öffnet. Und wie David es sagt, das ist mein Gebet heute für diesen Tag. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und dieses Wort, was David hier beschreibt, ist dasselbe Wort, wie am Anfang Gott aus dem Nichts das ganze Universum geschaffen hat. Das ist ein Wort im Hebräischen, das wird nur an ganz bestimmten Stellen benutzt. Bara heißt es, das ist, wenn Gott ein Wunder tut. Und es ist ein Wunder, wenn Gott uns ein ungeteiltes Herz schenkt. Die Bibel sagt, dass Gott alle Lande Ausschau hält, also auch hier in Köln-Porz heute Morgen, nach Menschen mit ungeteilten Herzen bei ihm sind, weil die kann er beschenken. Und meine Erfahrung ist, dein Herz kann noch so klein sein, kleingläubig, kleinmütig, wie auch immer, kann noch so zerbrochen sein, aber wenn du es hinhältst, wenn du es Gott hinhältst, dann kommt er. Möchtest du einfach einen Augenblick mal deine Augen schließen und sagen, Herr, hier bin ich heute Morgen. Hier ist mein Herz, wie immer es ist. Vielleicht ist es ja schon sperrangelweit offen, ja. Ich glaube, viele sind hier, die haben sperrangelweit offenes Herz, sagen, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Herr. Aber einige sind sicherlich da, die sagen, Herr, mein Herz ist so traurig oder ich spüre es gar nicht mehr. So viel Enttäuschung in mein Leben reingekommen. Oder es ist so abgekühlt. Ich wünsche mir ein neues, brennendes Herz. Weißt du, lieber Bruder, liebe Schwester, das kannst du nicht machen und das musst du nicht machen. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn du heute an diesem Tag zurückkommen willst zur ersten Liebe, dann heißt das nicht, dass du dich anstrengen musst, so verliebt zu sein, wie du es mal vor 20 Jahren warst. Sondern es heißt, dass du dich zuerst lieben lässt von dieser großen, überfließenden, gewaltigen Liebe, die wirklich gewaltiger ist als die Niagara-Fälle oder irgendwelche anderen Wassermassen. Diese Liebe, die doch so zärtlich ist, so fein dosiert, dass sie dich nicht tötet, all die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes kommt so sanft zu dir und zu mir heute an diesem Tag. Sei uns willkommen, Heiliger Geist, sei willkommen und zieh uns näher zum Vater und zum Sohn. Amen? Amen. Bevor ich jetzt loslege, habe ich einfach gesagt zu meinem Team heute Morgen, sie sollen euch nochmal herzlich willkommen heißen und euch was Liebes mit auf den Weg geben. Wer fängt an von euch? Wolfgang.
Ja, guten Morgen, ich bin Wolfgang. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, das Vaterlied von euch, da ist ein Satz mit drin, den ich gestern zum ersten Mal falsch gesungen habe. Ich dachte, es wäre ein Druckfehler. Und zwar, mich zu geben, all das, was, wie heißt es, was dir verschlossen ist. Ne? Das ist kein Druckfehler. Ich habe nämlich gestern erstmal gesungen, was mir verschlossen ist, weil ich immer... Singst du auch immer so? Und ich finde es so interessant, weil dieses mir verschlossen, das bezieht sich sehr stark auf mich. Und ich bin im Mittelpunkt. Aber so wie es eigentlich heißt, das Lied heißt ja, was dir verschlossen ist. Das heißt, ich verschließe etwas, so dass Gott nicht rankommt. Und das ist für mich, dieser Nebensatz ist für mich ein Stück Offenbarung für heute Morgen. Und ich denke, das geht vielen so. Das ist ganz normal, dass man gefangen ist in dem oft, was man selber so um sich hat, was man sieht, was man wahrnehmen kann, was man so managen kann. Aber es ist nicht automatisch, dass wir Gott sehen und seine Bedürfnisse sehen, dass er praktisch im Mittelpunkt ist, nicht nur theoretisch, dass wir singen, ja Gott, du bist unser Vater, Jesus, du bist unser Herr, und praktisch geht das Herz ganz andere Wege. Und dieser Nebensatz, das drückt mir was, für mich was ganz Enormes aus, was dir noch verschlossen ist. Und für mich heißt das heute, dass ich ein Stück weit den Verschluss wegmachen lassen will. Klar. Und Matthias hat gestern von Erkenntnis gesprochen, dass man etwas erkennen kann. Und das, was wirklich hilft, ist Offenbarung. Und ich glaube, das ist das, was wir heute für uns alle erwarten können. Ein Stück Offenbarung vom Vater, dass er durch sowas durchdringt und dass wir ihn, obwohl oft die gleichen Worte gebraucht werden, Matthias macht oft die Erfahrung, dass er oft die gleichen Worte sagt, die andere schon gesagt haben, aber die Salbung, die Offenbarung macht den Unterschied. Und ich glaube, dass das heute da ist und dass es eine Chance ist und eine Gelegenheit, dass Gott ganz neu durchbricht und dass wir uns aufmachen.
Ja, ich bin die Nächste. Guten Morgen. Ich finde es ganz besonders schön, hier bei euch zu sein. Ich habe früher viel sowas gemacht, weil ich 8 Jahre bei Jugend mit einer Mission war. Und jetzt habe ich ganz lange nicht mehr so irgendwelche Einsätze in Gemeinden gemacht. Und es ist interessant, das mal wieder zu machen. Das ist ganz anders jetzt. Damals war ich auch noch viel jünger. Und ich finde es einfach total schön. Ich mag das auch total gerne, weil ich das so schön finde, zu sehen, was Gott macht. Und ich habe gestern Abend schon gesehen, dass Gott viel gemacht hat. Also als ich gebetet habe für Leute, habe ich irgendwie gesehen, Gott ist da so am Arbeiten und er begegnet so. Und ich finde das immer so gewaltig, so schön. Das ist was, was man nur in der Gemeinde Gottes erleben kann. Ne? Also ich habe es nirgendwo anders erlebt, wie wunderbar Gott einfach uns anspricht und verändert. Und was ich auch besonders schön finde bei euch ist, dass da schon so viel da ist. Ich empfinde eigentlich auch, wenn wir den Lobpreis machen und die Lieder singen, dass ihr schon so viel habt. Das wisst ihr vielleicht gar nicht, aber es ist wirklich schon so viel da. Und natürlich hat Gott immer noch mehr, aber ihr habt schon ganz viel zu geben. Und ich hatte das auch so auf dem Herzen, euch das zu sagen, weil ich das wirklich so empfinde. Und als ich Gott gefragt habe, was möchtest du denn mitgeben, da hat Gott mir ein Wort gegeben. Und das ist eigentlich das Entsprechende zu dem, was Matthias gestern vom Neuen Testament erzählt hat, über den Vater und die verlorenen Kinder, die Söhne. Gott hat eigentlich schon Ähnliches auch im Alten Testament zu uns gesagt, nur ein bisschen anders, vom König her. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen. Und ich möchte das einfach mal lesen, weil ich denke, vielleicht empfinden sich manche auch so, aber auch noch viel mehr, weil ich glaube, dass Gott euch, also viele in der Gemeinde oder auch die ganze Gemeinde in Zukunft auch da gebrauchen wird, dass ihr Menschen sein werdet, die Menschen abholen aus tiefsten Nöten und ihnen die Vaterliebe Gottes bringen können, die das überhaupt nicht kennen, die auch keine andere Vaterliebe kennen. Und wir alle wissen das ja, also ich kann das auch sagen, dass ich eigentlich erst durch Gott richtig kennengelernt habe, geliebt zu werden. Ich wusste vorher nicht genau, wie das ist und habe mich immer danach gesehnt, ist da jemand, der mich wirklich lieb hat. Und ich weiß, manche erleben das viel besser zu Hause, die haben das, die wissen, mein Papa hat mich lieb, meine Mama hat mich lieb und die haben das, aber es gibt so, so viele Menschen, die das nicht haben und die das durch euch bekommen werden. Und gerade hier auch in der Ecke, wo eure Gemeinde ist, glaube ich, dass ihr ganz viel in Zukunft in diese Richtung zu geben habt. Und ich lese jetzt einfach mal das Wort vor, das steht in Hesekiel 16. Und das ist ein prophetisches Wort gewesen. Ich fange einfach mal an, ab Vers 4 zu lesen. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, Als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, aus Abscheu vor deinem Leben an dem Tag, als du geboren wurdest. Da ging ich, das ist Gott, an dir vorüber, und ich sah dich in deinem Blut zappeln, und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir sprach ich, du sollst leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchsest heran und wurdest groß und gelangtest zur höchsten Anmut. Nun wird hier beschrieben, wie alles das Haar wuchs und so weiter. Und dann ging ich wieder an dir vorüber und sah dich und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete meinen Zipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwur dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. Und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Und ich bekleidete dich mit Buntwerkerei, beschuhte dich mit Delfinhäuten, ich umwand dich mit Byssus, bedeckte dich mit Seide. Ich schmückte dich mit Schmuck, ich legte Spangen um deine Handgelenke, eine Kette um deinen Hals, ich legte einen Reif an deine Nase, Ringe an deine Ohren und setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an, und deine Kleidung bestand aus Byssus, Seide und Buntwerkerei. Du aßt Weizengrieß und Honig und Öl, und du warst sehr, sehr schön und warst des Königtums würdig. Und dein Ruf ging aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr, Herr. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott mit uns macht und machen möchte, dass wir sind nicht nur einfach Kinder eines Vaters, sondern des höchsten Vaters, des einzigen Vaters eigentlich, des Königs. Und Gott möchte, dass alle das sehen. Er möchte gar nicht, dass wir das zurückhalten. Er spricht hier, dass er uns kleidet mit den schönsten Dingen. Also er holt uns aus dem Staub irgendwo, wo wir ein Nichts waren und das teilweise mehr oder weniger gespürt haben oder empfunden haben. Und bedeckt uns mit den schönsten Dingen, kleidet uns mit den schönsten Dingen, die es überhaupt gibt. So ist das beschrieben. Zu der Zeit waren das die besten Sachen, die es gab. Und alle sehen es, ja. Sie sehen und überlegen sich, was ist das, ja? Was ist dieser Glanz, diese Schönheit desjenigen, der da kommt? Da muss doch irgendwas sein. Alle sehen, das ist ein Königskind. Und das möchte Gott mit uns machen. Also es ist unglaublich, unglaublich reich und viel, man kann das gar nicht beschreiben. Und ich merke das bei mir, dass ich da eigentlich erst ganz wenig drin bin, dass ich so eine leise Ahnung bekomme, was das wirklich bedeutet. Ich weiß mehr und mehr, dass Gott mich wirklich lieb hat und dass er mein Papa ist, aber dass er auch noch der König ist, dass ich ein Königskind bin, was Zugang hat zu allen wunderbaren Dingen und alles, was eben Gott hat. Ja, da habe ich gerade erst eine Ahnung, was das bedeutet und bedeuten kann. Und was das auch bedeutet, was ich zu geben habe für andere. Und ich glaube, da ist auch für euch ganz viel. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Das ist Gottes Sehnsucht, dass er uns so begegnet, uns schmückt und kleidet und uns bekannt macht als seine Kinder und wir ihn dann auch bekannt machen können. Und ich denke, ihr werdet total viel bewegen. Ich hatte auch den Eindruck, dass es sehr viel auch mit den Kindern zu tun hat, die hier bei euch in der Nähe immer rumspringen und teilweise auch ein bisschen Kontakt zur Gemeinde haben. Ich glaube, es wird große Frucht bringen. Also das habe ich einfach, ich sage das nicht einfach so, ich habe das wirklich auf dem Herzen, dass ihr habt schon viel gesät und ich glaube, dieser Samen wird aufgehen und da ist ganz viel da, was Gott freisetzen wird. Und seid mutig und nehmt das, was Gott hat und setzt es ein.
Ja, ich heiße Damaris, bin ja hier die Jüngste aus unserem Team und ja, im Grunde genommen auf der Autofahrt hierher hatte ich so den Eindruck, ich sitze so mit christlicher Geschichte in einem Auto. Wir haben so, die kennen hier eine Menge Leute und kennen auch untereinander in Deutschland sehr viele und ja, ich saß da, ich kenne meine Gemeinde, aber ja, das ist hier im Grunde genommen mein erster Einsatz in einer anderen Gemeinde. Aber ich habe so für mich den Eindruck, ja, wie viel ich davon eigentlich mitnehmen kann, dass ich selber davon total viel lerne und ja, der Herr irgendwie so an meinem Herz auch arbeitet, was das überhaupt bedeutet. Und vorhin im Lobpreis hatte ich so den Eindruck, dass Gott so zu mir sagt, komm einfach in meine Gegenwart und lass dich einfach von mir lieben. Und irgendwie, das war so mein Schritt, zu Gott hinzugehen und zu sagen, ja, ich lasse das zu. Und es ist überhaupt nicht schwierig. Weil man kommt so in die Gegenwart des Herrn und man muss nicht so viel leisten, sondern ja, wir haben Gott lieb und ihm ist es so wichtig, uns das zu zeigen, wie sehr er uns lieb hat. Und wir können einfach in seiner Gegenwart sein und das ist so, ja, so ein Hin und Her und es fließt einfach so. Und es ist ihm total wichtig, uns zu zeigen, ja, wie sehr er uns lieb hat und dass wir, ja, ihn einfach anschauen und einfach an seinen Füßen zu sitzen, ist schon so, so wertvoll, da können wir schon so viel mitnehmen und ja, wir haben hier eine schöne Nacht verbracht und heute das Frühstück, wir wurden super beköstigt und irgendwie hier ist auch schon so viel Liebe da. Aber Gott möchte euch das zurückgeben, so setzt euch an seine Füße, schaut in sein Gesicht. Da ist so viel Liebe für euch da und das will euch so super gerne geben und da habt ihr ja auch schon einiges von geschmeckt und da ist so viel mehr, einfach in seiner Gegenwart sitzen und das genießen können.
Dankeschön. Mit der Geschichte meintest du natürlich mein Alter, ne? Ich weiß es. Heute Morgen geht es darum, dass Gott wirklich dein Vater ist. Nun, wir haben gehört gestern Abend schon vom Vaterherzen Gottes und manchmal kann man das wie so ein Gleichnis, eine Parabel nehmen, sagen, Gott ist wie ein Vater, so wie er ein guter Hirte ist. Oder viele, viele andere Namen, die Gott hat. Es gibt über 365 Namen in der Bibel für Gott. Also für jeden Tag eine neue Entdeckung, eine neue Offenbarung. Aber wisst ihr, das würde es nicht treffen, weil Gott ist nicht nur wie, er ist Vater. Er ist durch und durch Vater. Und das möchte ich, diese schöne Entdeckung möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt doch mal bitte mit mir Epheser Kapitel 3 auf. Epheserbrief, Kapitel 3. Vers 14, da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, so betet Paulus, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Bitte wiederholt das. Das ist typisch Paulus, ja, ein langer, langer, langer Bandwurmsatz. Aber ich denke, wir haben zumindest ein paar Dinge, haben wir schon auf den ersten Blick hin gehört. Er sagt, alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden hat den Ursprung in Gottes Vaterschaft. Jesus hat mal gesagt, nennt niemanden Vater. Da kamen Leute daher und manchmal war das damals so Sitte, dass man seinen Rabbi, seinen Lehrer Vater nannte. So wie Mentor, wird man heute sagen. Und Jesus sagt, nein, sag das nicht zu mir. Es gibt nur einen Vater im Himmel. Der Vater des Lichts, bei dem kein Wechsel ist. Interessanterweise, als er den Jüngern sagte, wenn ihr alles verlasst, was ihr habt, Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, Häuser und so weiter, dann bekommt ihr zurück 30, 60, 100-fältig. Und wenn du genau hinliest, guckst bei diesen Stellen, es gibt ja Parallelstellen in den Evangelien, wirst du feststellen, er sagt, du bekommst zurück neue Mütter, Brüder, Schwestern, Häuser und so weiter, aber keine Väter. Komischerweise steht da nicht, dass man einen neuen Vater zurückbekommt, weil du hast einen Vater. Du hast einen Vater von Ewigkeit her. Jesaja sagt, er ist der Ewigvater. Das ist unser Gott. Schlag nochmal bitte mit mir nach Lukas 3 rüber. Lukas Evangelium Kapitel 3. Dort finden wir den Stammbaum Jesu. Ich weiß, mancher einer fragt sich immer, warum stehen diese Geschlechtsregister da drin? Die sind ja so langweilig. Ja, der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den. Und so finden wir das auch bei Jesus. Ganz am Ende von Kapitel 3 im Lukas Evangelium, Kapitel 3, Vers 23. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Und der war ein Sohn des Eli und der war ein Sohn des sowieso und ein Sohn des sowieso. Und dann Vers 38 lesen wir am Schluss. Und der war ein Sohn des Adam und der war ein Sohn Gottes. Der kam direkt von Gott. Adam hatte keinen anderen Vater, keine andere Mutter als Gott höchstpersönlich. Geschwister, was ich heute Morgen sage, ist eine wunderschöne Wahrheit, aber es geht nicht um Erkenntnis, es geht um Offenbarung. Schlagt mit mir mal bitte ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose Kapitel 1 auf. Da steht in Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie und Gott segnete sie. Hier steht wieder dieses Wort, von dem ich vorhin sprach, bara, Gott machte aus dem Nichts, er schuf etwas ganz Neues. Das Wort Vater ist mehr als ein Wort, es ist ein Bilderbuch. Wenn ich das Wort Vater sage, was läuft dann hier in dem Raum alles ab? Peter und Irmtraut und mich verbinden ein Stück gemeinsame Geschichte, weil wir in Hamburg waren, im Jesus-Center, in einem Missionswerk im Rotlichtviertel von Hamburg. Wir haben uns dort selber nicht kennengelernt, ihr wart vor mir da, ich war einige Zeit später da. Und wir waren dort oft draußen in der Szene, bei den jungen Menschen, Drogenszene, Prostituierten-Szene und haben dort das Evangelium von Jesus weitergesagt. Und ich werde das nicht vergessen, wie wir einmal auch gepredigt haben und gesagt haben, Gott ist ein Vater, der dich liebt. Und dann schrie wirklich aus tiefem Schmerz, du hörtest richtig, da war jemand getroffen worden von dieser Wahrheit, schrie eine junge Frau auf, wenn er ein Vater ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Mein Alter hat mich vergewaltigt. Und deshalb bin ich hier auf dem Strich. Wie viel Herzeleid. Freunde, wir leben in einer Zeit, es ist abgefahren. Also wir sind schon fast abgestumpft dagegen. Wie viel Missbrauch findet statt, bis sogar in fromme Gemeinden hinein. Ich habe jetzt das Zeugnis gehört von einer Frau, die als kleines Kind in der ganzen Familie rumgereicht wurde zum sexuellen Missbrauch. Vater, Onkel, Opa, alle haben sich an diesem Kind vergriffen. Freunde, was? Ich, manchmal denke ich, auf welchem Planeten lebe ich? Ich kann das gar nicht für möglich halten. Das übersteigt meine Vorstellungskraft. So, und jetzt sagt so ein Mensch, Gott liebt dich wie ein Vater. Ich glaube, dieser Mensch kann diese Wahrheit nicht empfangen. Selbst wenn er wollte, was ist da zerstört worden? Oder jemand anders hört das, Gott liebt mich wie ein Vater und du siehst deinen Vater leibhaftig vor dir. Und dein Vater dich immer erdrückt, er hat allen Luft zum Atmen genommen, er hatte immer recht, er hat keine Widerworte geduldet. Und wenn du am Frühstückstisch gesessen hast, du hast innerlich gebebt, du warst voller Wut, voller Zorn, er hat dich immer niedergedrückt, er war so gewaltig, er hat dich nicht körperlich geschlagen, er hat dich nicht sexuell vergewaltigt, aber er hat dich mit seinen Worten hat er dich vergewaltigt, immer wieder hat er versucht, deinen Willen zu brechen, deine Meinung runterzuspielen. Wie viele Menschen haben das erlebt? Freunde, seit 3 Jahren predige ich die Vaterliebe Gottes und mir sind hunderte von Menschen begegnet. In diesen 3 Jahren, die mir ihre Lebensgeschichten unter Tränen erzählt haben. Männer wie Frauen, Alte wie Junge, geistliche Superstars wie Menschen, die noch nicht mal Jesus kennen. Es ist so viel Herzeleid an dieser Front. Geschweige denn all diejenigen, die gar keinen Vater hatten. Natürlich hast du einen biologischen Vater, sonst wärst du nicht da. Du bist, selbst wenn du im Reagenzglas geboren wärst, hätte irgendein Vater dieser Welt sein Sperma dazugeben müssen, ja? Natürlich haben wir alle einen Vater, aber vielleicht hast du nie die Chance gehabt, eine Beziehung zu deinem Vater aufzubauen. Ich war jetzt vor wenigen Wochen in einer Gemeinde und nach dem Seminarvortrag kam eine Frau auf mich zu und sagte, du hast genau meine Geschichte erzählt. Meine Mutter ist unfreiwillig schwanger geworden, so One-Night-Stand nennt man das ja heutzutage, ja. Und dann waren es auch noch Zwillinge und ich war eins davon. Und mein Erzeuger, so nannte sie ihn, mein Erzeuger, der wollte nichts von mir wissen, der hat meiner Mutter gesagt, treib das ab. Und als er dann hört, dass es Zwillinge waren, hat er gesagt, treib es erst recht ab. Und die Frau hat es nicht übers Herz bringen können, hat die Kinder ausgetragen, Zwillingsgeburt, Frühgeburt, die Kinder lagen im Brutkasten, als der Mann hingegangen hat, versucht den Brutkasten abzustellen. Ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen. Aber kannst du dir vorstellen, was in dieser Frau in ihrem Herzen sein musste, wenn sie das Wort Vater hört? Das ist mein potenzieller Mörder. Das ist der, der mich abgelehnt hat, von Grund auf abgelehnt hat. Und das war ihre Vaterwunde, die klaffte dort in ihrem Herzen Jahr für Jahr. Sie wurde dann mittlerweile eine junge Frau, sie lernte Jesus kennen, Halleluja. Sie heiratete, sie bekam sogar Kinder, sie war nach außen hin, könnte man sagen, wiederhergestellt. Aber in ihr war die Wunde. Und so lebte sie dort in der Gemeinde frisch, fromm, fröhlich, frei. Eines Morgens in ihrer Zeit mit Gott hört sie die Stimme des Heiligen Geistes. Und Gott sagt, schreib deinem Vater einen Brief. Und sie sagt, was? Ich habe keinen Vater. Doch, du hast einen Vater. Ich habe seit meiner Geburt nie was mit diesem Mann zu tun gehabt. Er wollte nichts mit mir zu tun haben, er wollte mich umbringen. Schreib ihm einen Brief. Sie wusste, es war der Herr, also setzte sie sich hin. Sie konnte keine Überschrift finden. Was schreibt man dem? Lieber Harry oder wie auch immer heißt, ja? Schreib mein lieber Papa. Gott, das kannst du nicht von mir verlangen. Er war nie mein Papa gewesen. Er konnte es nicht für dich sein, aber er ist dein Papa. Dann schrieb sie, mein lieber Papa. Und dann sagt sie, und jetzt, was soll ich jetzt schreiben? Schreib ihm, dass du ihn bittest, dass er dir verzeiht. Was? Gott, du vertauschst da was. Er ist schuldig geworden an mir. Nein, du bist schuldig geworden an ihm. Ja, er ist auch schuldig geworden an dir, aber du hast ihn nicht geehrt. Eins meiner Gebote ist, du sollst Vater und Mutter ehren. Du hast nur Hass gehabt für ihn, weil er dich so verletzt hat. Schreib ihm, dass du ihn um Verzeihung bittest. Das hat die Frau getan. Sie hat gesagt, sie hat Stunden gebraucht, ein paar Zeilen auf Papier zu kriegen. Alles kämpfte in ihr. Der Schmerz von Jahrzehnten stand in ihr auf. Dann hat sie es aufgeschrieben, dann ist sie zum Briefkasten gegangen. Sie sagt, ein Wunder passiert in dem Augenblick, wo sie den Brief eingesteckt hatte. Sie sagt, das war, als ob dieser Moment, wenn dieser Brief in den Schlitz fiel, wie eine Ewigkeit wurde. Sie spürte, wie auf einmal eine heilende Kraft vom Himmel auf sie kam. Und sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben nicht mehr Hass für ihren Vater empfunden, sondern so etwas Undefinierbares wie Liebe. Sie sagte, auf einmal war so, dass sie richtig Sehnsucht bekam, diesen Menschen kennenzulernen, den sie ja überhaupt nicht kannte. So, jetzt kommt aber der Hammer. Der gute Kerlemann, der hat sich 2 Jahre lang nicht gemeldet, nachdem sie den Brief losgeschickt hat. Kannst du dir das vorstellen? 2 Jahre, die hat 2 Jahre, also wahrscheinlich hat sie am Ende der 2 Jahre nicht mehr gewartet, aber ich kann mir vorstellen, wie sie am Anfang Woche für Woche gewartet hat, dass nun dieser Kerlemann sich meldet. Er hat sich nicht gemeldet. Dann hat sie es abgehakt. Nach 2 Jahren sitzt sie wieder da, betet den Herrn an, der Heilige Geist sagt, hey, da war doch was. Du hast doch mal einen Brief an deinen Vater geschrieben. Ja, aber der hat sich nicht gemeldet. Siehst du, Gott, das hast du mir eingebrockt. Der will gar nichts von mir wissen. Der hat mich nur noch mehr verletzt. Ruf ihn an. Was? Ruf ihn an. Gott, das überlebe ich nicht. Wenn der den Hörer auflegt, das überlebe ich nicht. Ruf ihn an. Er lebt nun mittlerweile im Ausland in der Schweiz, also rief sie ihn dort an. Als sie seine Stimme am Apparat hörte und er hörte ihren Namen, sagte, was willst du? Wäre es nicht besser für uns beide, wir würden es einfach beerdigt sein lassen? Ich war dir nie ein Vater, du bist mir nie eine Tochter gewesen. Und im Lauf des Gespräches stellte sie fest, wie viel Scham dieser Mann hatte, wie er sich schämte, wie er unfähig war, mit seiner Schuld umzugehen. Deshalb hatte er sich nicht gemeldet. Er war überfordert geradezu von dieser Reaktion von Liebe. Und dann hat sie gesagt, und das war übernatürlich für sie, sie hat gesagt, Papa, du wirst mir nie ein Vater gewesen, ich bin ja nie eine Tochter gewesen, aber es ist nicht zu spät, wir beide leben noch. Könntest du dir vorstellen, dass wir noch einmal ganz von vorne anfangen können? Jetzt ist sie hingefahren und hat ihren Vater zum ersten Mal besucht in ihrem Leben. Ich warte auf ihre Reaktion, sie hat mir versprochen, dass sie mir eine Mail schreibt, wie es dort gewesen ist. Aber sie hat zu mir gesagt, selbst wenn am Ende des Gesprächs ist, wir können nicht miteinander. In meinem Herzen, sagte sie, ist das größte Wunder passiert. Ich habe so eine Freude, so eine Liebe für diesen Menschen bekommen, den ich immer gehasst habe. Weißt du, das kann nur die Liebe Gottes tun. Ich erzähle so eine drastische Geschichte, weil irgendwo wahrscheinlich viel abgemilderter mag deine Vaterwunde sein. Vielleicht war dein Vater einfach nicht da, weil er gestorben ist. Ist weggegangen, hat dich allein gelassen. Oder wie viele Scheidungsweisen gibt es? Oder vielleicht hat sein Vater sich in Passivität und Stummheit zurückgezogen. Vielleicht hat er dich nie umarmt. Ich habe neulich mit einem jungen Mann gesprochen, der hat gesagt, er hat in seiner ganzen Kindheit zu Hause nicht einmal den Satz gehört, ich hab dich lieb. Nicht einmal. Weder seine Mutter war dazu fähig, noch sein Vater. Was geht da kaputt? Vielleicht hattest du sogar einen irgendwie ganz guten Vater. Manchmal kann sogar der ganz gute Vater dem Bild für Gott, unseren Vater, im Weg stehen. Wie dem auch sei, alle Defizite unseres Lebens, das verspricht uns das Wort Gottes, werden ausgefüllt in dem wahren Vatergott. Also wie immer dein Mangel gewesen sein mag, den du im Natürlichen, im Vaterschaft erlebt hast, es gibt wirklich nur einen, der dieses Prädikat Vater verdient hat, das ist unser Vater im Himmel. Und alle irdische Vaterschaft ist so ein bisschen entliehene, ausgeliehene Vaterschaft von Gott. Aber die vollkommene Vaterschaft, die gibt es nur bei Gott, unserem Abba-Vater. Deshalb, wo immer dein Mangel an dieser Stelle ist, heute ist ein wunderbarer Tag, dass du diesen Mangel ausfüllen lässt. Ich möchte dir aber noch ein Geheimnis heute sagen, das war für mich eine Entdeckung. Dein irdischer Vater ist zwar im Biologischen dein Vater, aber weißt du, er ist auch nur ein Kind, das Kinder bekommen hat. Wenn man das mal begreift, dass dein Vater und deine Mutter auch nur Kinder sind, die Kinder bekommen haben, dann kann eine tiefe Heilung einsetzen. Deshalb nochmal zurück zu 1. Mose 1. Dort heißt es, Gott, der Vater, schuf Kinder, nämlich Adam und Eva, nach seinem Ebenbild. Nun weiß ich, wir haben vorhin im Auto drüber gesprochen, die liebe Damaris, die ist ganz, ganz schlau und gebildet, die hat Abitur gerade gemacht und in Biologie und natürlich gibt es die Evolutionstheorien und weiß ich was und so weiter. Und manchmal wundere ich mich, dann komme ich in so fromme Gemeinden, also jetzt nicht ihr, ne, aber in andere Gemeinden und wenn man dann miteinander 1. Mose 1 liest und so, dann merke ich, das ist so, als ob man das in den Bereich der Märchen, Fabeln und Legenden ansiedeln würde. Das passiert euch natürlich nicht, ne? Aber manchmal muss man ein bisschen selber auf sein Herz aufpassen, weißt du, weil es klingt wie ein Märchen. Nur das ist nicht das Problem des Wortes Gottes, das ist unser Problem. Wir haben uns so weit von dieser Wirklichkeit entfernt, dass wir es kaum mehr denken können, dass es uns fast wie ein Märchen vorkommt. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass er heute Morgen den Schleier da wegzieht und dass er uns Offenbarung bringt. Das ist die Wahrheit. Weißt du, das ist hier die Version A. Wir erleben die Version B. Stellt euch mal vor, ihr hättet nicht Matthias Hoffmann hier eingeladen als Referent zu diesem Thema, sondern Adam und Eva. Stellt euch vor, es hätte keinen Sündenfall gegeben. Es hätte keinen Tod gegeben. Dann würden Adam und Eva leben. Die wären dann heute so schlappe 6000 Jahre alt oder ein bisschen älter, je nachdem, auf welcher Bibelschule du warst. Und dann kommen sie hier rein. Adam käme hier rein. Ich glaube, uns allen würde irgendwie der Atem verschlagen. Weil auf diesem Mann und auf seiner Frau würden so viel Herrlichkeit sein, so viel Glanz sein. Stell mal vor, 6000 Jahre in der puren Gegenwart Gottes verbringen. Wie musst du dann aussehen, wenn Mose nach 40 Tagen schon in der Herrlichkeitswolke so himmlisch radioaktiv strahlend war, dass man eine Decke über ihn legen musste? Wie muss ein Mensch aussehen, der 6000 Jahre noch länger in der Gegenwart Gottes war? Wow! Jeder Blick aus seinen Augen muss wie Feuerwerk sein. Jede Umarmung muss sein wie ein Nachhausekommen. So. Und Adam und Eva würden uns erzählen von Gott, wie Gott ist, und wir würden staunen und staunen. Stell dir mal wirklich vor, das ist vielleicht schwer, aber dein Verstand schafft das heute Morgen. Der Sündenfall hätte nie stattgefunden. Weißt du was, wir würden Worte wie Angst, Scham, Minderwertigkeit gar nicht kennen. Geschwister, wir haben uns so weit vom Original entfernt, dass wir denken, dass die Version B, in der wir leben, nämlich nach dem Sündenfall, das Normale ist. Wir denken, es ist normal, dass mein Körper mit Krankheitserregern zu kämpfen hat. Dieser Körper ist nie geschaffen worden, krank zu werden. Weißt du das? Deine Seele ist nie geschaffen worden, traumatische Erfahrungen zu durchleben, wie Unfälle, Enttäuschung, Gewalt, Kriege, Tod. Wir sind nie dafür geschaffen worden. Das war nicht die Version A. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, wofür hat er sie geschaffen? Damit sie gewurzelt und gegründet in Liebe sind. damit sie in Ewigkeit in einer liebenden Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zusammenleben, dass sie Familie sind, mit Gott zusammen. Und dann lesen wir, dass Adam mit Gott durch den Garten Eden spazieren geht und wir denken, das ist wirklich, das ist ein bisschen sehr anthropomorph, sehr menschlich von Gott gesprochen. So, das ist doch so. Ich habe das oft gehört, dass Leute sagen, also kann man das so von Gott sagen, Gott geht spazieren. Wir haben uns so weit davon entfernt, dass wir denken, das ist menschlich. Und dabei haben wir uns verrannt und denken, Unmenschliches von Gott. Gott wäre so beschäftigt, die Milchstraßen zu organisieren und die Galaxien und die Engel und alles übereinzukriegen, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, dass wir einen Gott haben, der die Haare auf meinem Kopf zählt und der hat jeden Tag etwas zu tun, ich sag's euch. Und der jeden Tag darauf achtet, wenn ein kleiner Sperling vom Himmel fällt, dass Gott jeden Tag selber dasteht und sagt, wow, ein neuer Sonnenaufgang. Dass Gott jeden Stern im ganzen Universum kennt. Weißt du, dass die Milchstraße, und das ist nur eine unter Milliarden Milchstraßen, die Milchstraße, in der wir leben, besteht aus so vielen Sternen, dass wenn man diesen Raum mit Reiskörnern füllen würde, wäre ungefähr das die Menge der Sterne, die nur in dieser Milchstraße sind. Gott kennt jedes einzelne dieser Reiskörnchen mit Namen. Und dieser große, mächtige Gott kennt deinen Namen und meinen Namen. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Version A, die Ursprungsversion, so wie Gott sich das gedacht hat, ist wirklich, Gott wollte Kinder haben. Geschöpfe haben, die ihn lieben. Guckt euch mal weiter an, was er da machte. In Kapitel 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Auch das ist für manch einen also komische Vorstellung. Gott nimmt einen Lehmklumpen, pustet da einmal drüber weg und dann wurde ein Mensch daraus. Da sagen Leute, also das kannst du einem vernünftigen, erwachsenen Menschen des 21. Jahrhunderts nicht deutlich machen. Und ich glaube, du hättest da wenig Chancen gehabt bei deiner Biologie-Leistungsfrau, dass die das geglaubt hat. Aber das ist das Original A. Wir können uns das oft nicht mehr vorstellen, weil wir uns so weit von dem Original entfernt haben. Ich habe einen Freund, der ist Chefarzt in einer Klinik und hat gesagt, Matthias, biochemisch, alle Substanzen deines Körpers sind in der Erde drin. Weil sonst würde man ja uns nicht in die Erde legen, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und mein Körper würde ja nicht zerfallen wieder in die Elemente, die im Erdboden sind. Die Bibel will kein wissenschaftliches Buch an dieser Stelle sein, aber sie ist kein Märchenbuch. Es ist wirklich so gewesen. Gott hat genommen, hat aus der Materie, die schon da war, die er ja geschaffen hatte, genommen und dann hat er seinen Ruach-Atem hineingeblasen. Und ich mache das hier nicht vor, weil meine Frau heute nicht dabei ist, aber weißt du, es heißt, er hat es in die Nase des Menschen eingeblasen, ja? Erste Hilfekurs schon mal gemacht? Mund zu, Nase zu Mundbeatmung, ja? Weißt du, er hat uns geradezu ins Leben hinein geküsst. Das ist wie Küssen. Das ist wie Küssen. Er hat uns hinein geküsst. Er hat uns seinen Atem gegeben. Und jetzt stell dir vor, was Adam macht. Er machte die Augen auf. Was hat er gesehen? Was war das Erste, was der Mensch gesehen hat? Gott, sein Vater. Und es wird noch besser. Damit der Mensch nicht gleich einen Vater kennenlernt, der wieder zur Arbeit muss, hat er den siebten Tag gefunden. Pause bei Fati. Zeit zum Spielen, Zeit zum Genießen. Zeit, miteinander zusammen zu sein. Ich weiß, es klingt naiv und kindlich in Ohren vieler Menschen, aber es ist die Wahrheit. Gott wollte mit dir und mir zusammen sein. Es ist eine Sünde, wenn man du auf deinen Grabstein schreibst, Mühe und Arbeit war mein Leben. Weil dafür bist du nie geschaffen worden. Das war nicht der Sinn und Zweck deines Lebens, Mühe und Arbeit oder ein Erfolg oder trautes Heim Glück allein oder Ehe, Kinder. Manchmal denkt man ja in frommen Gemeinden, ja, da sind Leute, die suchen so sehr einen Ehepartner, als ob das schon der Himmel auf Erden ist. Ich habe lange genug Eheseelsorge gemacht. Ich sag dir, es ist nicht immer der Himmel auf Erden. Natürlich ist es schön, verheiratet zu sein. Und die Bibel sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott weiß das. Aber überlass doch Gott die Lebensplanung deines Lebens. Vertraue ihm dein Leben an und er wird es gut machen. Gott formte Adam. Und dann gab er ihm den Garten Eden als ein Zuhause. Ein Garten ist kein Dschungel. Weißt du, also bei manchen weiß ich es nicht ganz genau. Aber in der Regel ist ein Garten kein Dschungel. Sind wir uns da einig? Ich war mal wirklich im Dschungel, habe unsere Missionare besucht, die im Amazonasgebiet beim Indianerstamm sind. Und ich sage euch, Dschungel ist echt Dschungel. Da gibt es keine Spazierwege. Das ist eine grüne Wand. Du kommst da nur mit einem Buschmesser durch. So wupp, wupp, wupp. Ein Garten ist aber etwas Gepflegtes, Angelegtes, Kultiviertes. Und hier heißt es, Gott machte einen Garten für Adam und Eva als Zuhause. Gott war der Gärtner. Auch hier wieder, Freund, du kannst das in den Bereich der Legenden und Fabeln reintun oder du lässt es wirklich als Wahrheit an dich rankommen, dass Gott dir ein Zuhause bereitet, das du nicht machen musst. Du kriegst da eine sinnvolle Aufgabe drin. Du darfst das Känguru Känguru nennen und den Elefanten Elefant, weil das sollten die Menschen tun, sich Namen einfallen lassen für die Tiere. So eine schöne Aufgabe, ja? Und dann durften sie bebauen und pflegen, was Gott gegeben hat. Und Gott hat sich nicht verändert. Gott wird immer das Erste tun. Und du darfst das, was er geschenkt hat, weiter pflegen, weiter behandeln. Aber er ist immer der, der den ersten Schritt tut. Mittlerweile musste noch Eva geschaffen werden, das lesen wir auch mal schnell. Kapitel 2, Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Jetzt wird's wirklich kriminell, was? Ihr lieben Rippchen. Wer will schon eine Rippe sein? Also das ist doch eine Zumutung, ja? Das ist eine Zumutung an den Intellekt eines erwachsenen Menschen. Das kann man doch nicht glauben, oder? Freunde, Gott ist Gott. Nebenbei, da steht auch wirklich nicht Rippe. Im Hebräischen steht da das Wort, weil die Bibel natürlich noch nicht so differenziert hat in der Zeit. Damals hat man nicht all die Organe und so weiter beschrieben, sondern die Bibel spricht in der Sprache der Menschen der damaligen Zeit auch, was sie kannten. Die konnten ja nicht, Gott konnte ja nicht von Flugzeugen sprechen oder irgendwas, das kannte man ja noch nicht. Aber der Teil der Rippen, die das Herz umgeben, das Herzstück sozusagen, das ist das Wort, was hier im Hebräischen steckt. Also das ist immer die Stelle, wo ich Pluspunkte bei den Schwestern sammle. Hört jetzt gut zu. Ihr seid keine Rippe, ihr seid unser Herzstück. Gefällt euch das besser? Ja? Also wenn du aus dem Herzstück des Mannes geschaffen wurdest, das hört sich doch wirklich anders an, oder? Du weißt, manch einer behauptet, die Frauen wären der Hals und der Mann der Kopf, ne? Okay, gut. Gott hat das etwas genommen, was ganz tief in uns drin war, das Herzstück, und hat daraus ein Gegenüber geschaffen. So waren wir Menschen, wir waren seine Kinder, wir waren seine Freunde. Wir haben ihn gekannt, er hat uns gekannt. Und zu einer Freundschaft gehören Freiheit, gehört aber auch Ordnung. Gehört weites Land, aber auch Grenzen. Stell dir einen Fluss vor ohne Grenzen. Das ist eine Überschwemmung. Ein Fluss braucht ein Flussbett. Stell dir einen Ozean vor ohne Strand. Das wäre eine Katastrophe. Also hat Gott gesagt, hier ist der Baum des Lebens. Du kannst davon essen. Und da ist der Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen. Davon esst nicht. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und ich kann mir vorstellen, wie Adam und Eva sich angeguckt haben und gesagt haben, was ist Sterben? Was ist Sterben? Konnten die wissen, was Sterben ist? Im Garten Eden war bisher kein Blut geflossen, es gab keinen Tod auf dieser Welt. Diese Welt war eingetaucht in puren Lebensstrom, weil Gott, der Schöpfer des Lebens, der gewaltige Gott, hier sogar persönlich auftrat, im Garten Eden mit Adam und Eva spielte und Zeit verbrachte. Was ist Sterben? Und wir wissen, wie die Story weitergeht in Kapitel 3. Der Teufel in Form Medium der Schlange kommt und verführt den Menschen. Und dem Teufel, Mr. Dunkel, fällt bis zum heutigen Tag nichts Neues ein. Er kommt immer auf dieselbe Masche. Es sind drei Dinge, die er immer wieder versucht in deinem, meinem Leben. Er kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben. Er sät Zweifel in unsere Herzen. Zweifel heißt, du kannst so denken und so denken, zweifach denken. Kann es die Wahrheit sein? Ist es die Lüge? Und dann fängt er an, direkt zu lügen, wenn er uns erstmal ins Zweifeln reingebracht hat. ihr werdet ganz gewiss nicht sterben. Gott hat gesagt, der Vater hat gesagt, ihr werdet sterben, der Teufel sagt, ihr werdet nicht sterben. Das ist eine glatte Lüge. Das Dritte ist, er knüpft da an, wo wir Menschen versuchbar sind. Bei unseren Sehnsüchten. Bei unserem Fleisch. Bei unserem Durst. Bei unseren Trieben, Bedürfnissen. Die Frau sah, es war eine Lust, es war verlockend. Nun kann man sagen, ja, die Frauen, ja. Komisch, dass Adam sie nicht abgehalten hat. Ich würde sagen, die Frauen sind an manchen Stellen ein bisschen cleverer als wir Männer. Wir sehen manches, die Frauen haben eine Sehnsucht nach Weisheit. Ist doch was Gutes eigentlich. War ein guter Wunsch, nur falsch platziert. Aus Ungehorsam falsch platziert. Und dann sah die Frau und sie nahm und sie aß. Und Adam machte mit. Er konnte sich nicht rausreden. Er hätte immer noch sagen können, nein, tu das weg. Er aß auch. Und ihm wurden die Augen aufgetan. Und im Augenblick, Freunde, brach die Hölle los hier auf Erden. Die Hölle brach hier los. Aus dem Paradies, dem Garten Eden, verwandelte sich der Vorhof zur Hölle, in dem viele Menschen auf diesem Planeten bis heute noch leben. Braucht ihr nur mal kurz über euren Zaun hier zu gucken. Was war in dem Augenblick passiert? Die Menschen entdeckten, wir sind nackt. Sie empfanden Gefühle, die sie vorher noch nie empfunden haben und nochmal, für die unsere Seele nie geschaffen wurde. Sie empfanden Angst, sie empfanden Scham, sie wollten sich verstecken, sie machten sich Maskeraden, Feigenblätter, wie lächerlich. Sie versteckten sich hinter Büschen. Und das, was ihr eigentliches Leben war, nämlich Gemeinschaft mit Gott, dem Vater zu haben, wurde auf einmal so pervertiert, dass sie Angst davor bekamen. Sie liefen vor dem Vater weg, anstatt zum Vater hinzulaufen. Schuld, Minderwertigkeit, all das kam, brach über ihnen los. Der Tod war los. Und kommt Gott, Vater, und sagt, Adam, wo bist du? Gott sucht uns immer noch. Seine Hände sind offen. Der Prophet Jesaja sagt, meine Hände sind offen, den ganzen Tag sind sie ausgestreckt und ich sage, hier bin ich zu einem widerspenstigen Volk, das seinen unheilvollen Gedanken nachläuft. Gott läuft uns nach. Sagt hier, Adam, wo bist du? Und die beiden kommen aus ihrem Versteck heraus und der Vater realisiert sofort die Katastrophe, die losgebrochen war. Wir haben lange genug in der Drogenszene gearbeitet. Wisst ihr, ich vermute, es ging euch genauso. Für mich war das Schlimmste, Eltern von Junkies, von Drogenabhängigen zu sagen, und du wirst deinen Sohn nicht mehr reinlassen zu Hause. Wenn der anklopft, du lässt die Tür zu. Weil wenn der reinkommt, der wird dich ausnehmen nach Strich und Faden, weil die Sucht ist so stark, dass er jeden Pfennig dir klauen wird und ihn anschließend sofort für Drogen wieder umsetzen wird. Wenn du deinen Sohn liebst, dann lass die Tür zu. Das ist nur ein schwacher Abglanz von dem, was jetzt hier passiert. Gott liebte seine Kinder so sehr, dass er wusste, wenn sie jetzt von dem Baum der Kenntnis gegessen haben und jetzt noch vom Baum des Lebens essen werden, werden sie in Ewigkeit verloren sein. In Ewigkeit in Sünde gefangen sein, in Rebellion, in Zerstörung. Also die Tür muss zu. Aber bevor das geschah, wenn ihr nochmal Kapitel 3 euch anguckt, da heißt es in Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie damit. Bevor er sie rausschickte aus Garten Eden und den Cherubim mit flammenden Schwertern vorstellte, dass sie nicht zurückkehren konnten und das Paradies sogar von Erden wegnahm. Denn wir wissen, dass das Paradies lokalisiert ist in dem heutigen Gebiet von Iran und Irak. Also die Bibel gibt uns sogar eine geografische Anzeige, wo das Paradies mal auf Erden war. Und Gott nahm es weg nach dem Sündenfall von der Welt. Und nicht umsonst kämpfen die dämonischen Kräfte heute so stark um diese Region, weil sie wissen, da sind alte Quellen von Herrlichkeit, wenn die aufgehen. Was kann da passieren? Wachsen Felle auf Bäumen? Also hier in Westfalen? Nein? Baumwolle gibt es, ja, aber Felle wachsen noch nicht auf Bäumen, oder? Das heißt, wenn Gott, der Vater, Felle genommen hat und die Nacktheit, die Blöße des Menschen damit bedeckt hat, was bedeutet das? Er musste ein Tier umbringen. Bisher gab es keinen Tod auf dieser Welt. Der Erste, der getötet hat, war Gott. Ein Tier. Und damit fing das an, was wir tausende Jahre im Alten Testament kennenlernen. Blut muss fließen, Leben für Leben. Im Blut ist das Leben. Leben für Leben. Diese Menschen, diese beiden Kinder, des liebenden Vaters hätten den Tod verdient und er wollte den Tod nicht. Er wollte noch nicht einmal sie bestrafen. Seine Gnade war so, dass er nicht gleich den Gar ausgemacht hat. Er gab ihnen ein Leben, einige Jahrzehnte zu leben. Erst waren es einige Jahrhunderte Jahre, Methusalem wurde 969 Jahre alt, 969, also ziemlich alt. Später nach der Sintflut musste das nochmal revidiert werden, aber das Leben wurde begrenzt. Und Tod würde kommen. Und weil er den ewigen Tod des Menschen nicht wollte, hat Gott hier schon fast in einer prophetischen Zeichenhandlung etwas vorweggetan. Er hat einem Tier das Fell über die Ohren gezogen und mit diesem Fell die Blöße, die Schuld des Menschen bedeckt. Ich habe einen starken Verdacht, welches Tier es gewesen ist. Es steht zwar nicht expresses Verbes da drin in der Bibel, aber ich habe einen starken Verdacht, weil tausende Jahre später mein Vater Gott wieder jemanden das Fell über die Ohren gezogen hat, dem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, und hat mit seinem Lammfell meine Schuld bedeckt, mit seinem Blut meine Schuld bedeckt, meine Scham, meine Blöße bedeckt damit. Und dann schickt der Vater die beiden raus. Raus aus Eden. Und weißt du, man kann über die Gerichte Gottes denken, wie man will. Wir hatten gerade die Tsunami-Welle gehabt. Wow. Danach fällt es schwer, dann so einfach über die Liebe Gottes zu sprechen. Ja, wenn du siehst, wie Tausende in den Tod gerissen werden. Wenn du weißt, was für eine sündige Meile das erwischt hat. Dass es nirgendwo auf der Welt so viel konzentrierte Kinderpornografie und Kinderprostitution gibt wie diese Region. Und dass diese Region Aceh, in der das Hauptbeben war, eins der höchsten muslimischen Festungen der muslimischen Welt ist, also wo es schier unmöglich ist, Christ zu werden, dann hört sich das schon wieder anders an. Und dennoch bleiben Menschen Menschen. Und jeder Mensch, der stirbt, das bricht das Herz Gottes. Die Gerichte Gottes sind schwer für uns zu verstehen. Aber eins darfst du glauben, dass jedes Mal, auch wenn der Herr hier ein Gericht über seine Kinder gehen lässt, seine Liebe noch gewaltiger ist als das, was an Strafe hier zum Zuge kommt. Er lässt Gnade vor Recht ergehen. Das heißt nicht, dass er Unrecht einfach so durchgehen lässt und Recht unter den Teppich kehrt, aber er lässt Gnade vor Recht ergehen. Und er hat hier schon fast einen Lichtschein hinvorwerfen lassen, hat gezeigt, ihr werdet jetzt gehen müssen, aber es gibt einen Ausweg. Ich schaffe euch einen Ausweg. Hat er nicht schon zur Schlange gesagt, sie verflucht, und Adam und Eva mit Schmerzen verflucht, und dann hat er doch gesagt, aber in dem Fluch ist Segen drin noch, immer noch Segen drin, es wird einer kommen, ein Nachkomme von dir, Eva, Mutter aller Mütter, ja, wird kommen und wird der Schlange den Kopf zertreten. Im Kopf ist die ganze Gift-Power einer Schlange. Und er wird in deine Ferse hineinbeißen. Okay, er wird dich versuchen umzubringen, aber du wirst den Feind besiegen. Das hat er dort im selben Augenblick gesagt, wo die ganze Katastrophe losging, weil Gott entgleitet das einfach nicht. Aber dennoch, sein Herz ist gebrochen, als die Menschen rausgehen mussten. Kannst du das hören? Und ich sehe, wie Adam und Eva dort so, wirklich wie so Kinder, kannst du dir vorstellen, wenn ein Vater und eine Mutter seine Kinder in die Kälte einer sündigen Welt schicken muss? Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein. Was das für Gott im Vater bedeutet haben muss, und ich sehe, wie dieser wabernde, dieser dämonische Geist der Finsternis sich auf die Menschheit lagert, auf diese beiden Menschen kommen. Der Teufel, der erste ultimative Weise mit AI, ja, Waisenkind war, weil er den Vater verlassen hat. Der erste, der von unserem Gott weggegangen ist, war doch der Teufel. Wenn Gott Vater zutiefst ist, war der Teufel der erste Vaterlose. Und er hat uns in diese Vaterlosigkeit mit hineingerissen, die ganze Menschheit. Und unser Gott wusste, wie viele Jahrhunderte es dauern würde, bis das rückgängig zu machen ist. Wie viel Herzeleid kommen wird, wie viel Kriege, wie viel Verführung, wie viel Schmerzen kommen wird. Bis auf den heutigen Tag sogar. Aber er hatte seinen Plan B schon. Dass sein Sohn kommen würde, ein neuer Adam, so nennt ihn doch Paulus in 1. Korinther 15, eine neue Menschheit geradezu, Menschheitskapitel wird aufgeschlagen werden. Es wird ein neuer Adam kommen. Einer, der perfekt sein wird, vollkommene Sohn Gottes. Wahrer Mensch und doch wahrer Gott. Ganz so wie wir, aus Fleisch und Knochen, Haut und Knochen, Fleisch und Blut, zum Verwechseln ähnlich, dass die meisten Menschen heute noch denken, er war nur ein Mensch. Er sah so aus wie wir, er lag in Windeln, er machte in die Windeln. Welcher Gott hat in Windeln gemacht? Ich frage euch. Er war hungrig und müde, so müde, dass er eingepennt ist im Sturm. Der hat den Sturm verpennt, also da muss man schon wirklich müde sein, ja? Und geborgen im Vater auch. Aber er war Mensch und doch war er ohne Sünde. Und dieser Jesus wollte nur eins sein, er wollte Sohn sein. Von Anfang an ging es nur ihm darum, Sohn zu sein. Ein Sohn, der zu diesem herrlichen Vater Gott passt. Und hier wird die Menschheitsgeschichte von Neuem aufgerollt. Hier kommt eine neue Chance hinein. Der Plan B tritt jetzt in Aktion. Ja, wir Menschen haben es total verseppelt. Wir haben es echt verseppelt. Wir hätten die Herrlichkeit haben können, wir hätten in Ewigkeit mit Gott leben können. Wir waren geschaffen worden für die Liebe. Hörst du das nochmal? Du bist geschaffen worden für die Liebe. Du bist geschaffen worden für die Liebe, für das Leben mit Gott, dem Vater in Harmonie, so wie im Garten Eden. Wir haben es verseppelt, wir haben es verrissen. Wir waren gefangen im Tod. Aber Halleluja, mein Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und manchmal sogar der dritten und der vierten. So habe ich ihn kennengelernt, du auch. Und er ist gekommen, hat eine zweite Chance eröffnet. Nur er konnte das tun, indem er Jesus seinen Sohn uns sandte. Und jetzt besteht dieses immense Angebot, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, dich und mich versöhnt mit Gott dem Vater und uns zu Söhnen und Töchtern macht. Das ist nämlich das Evangelium. Lass dich mit Gott versöhnen, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Das ist das, unsere Botschaft. Lass dich versöhnen. Lass dich zu einem Sohn, zu einer Tochter machen. Komm wieder zurück in diese herrliche, einzigartige Liebesgemeinschaft, die Gott von Ewigkeit her geplant hat, weil er ist der Ewigvater. Wir haben gesündigt. Er hat nicht aufgehört, Vater zu sein. Er wollte immer Vater sein. Tritt heraus aus diesem weisen Geist. Weißt du, ein Weise kann kein Kind sein. Wenn Menschen hier sind, die vielleicht im natürlichen Waisenkind waren oder halbweise waren, du weißt, wie schnell du erwachsen werden musstest, wie schnell du funktionieren musstest. So waren wir alle drauf, haben für uns selbst gesorgt, Selbsterlösung, Selbstverwirklichung, selbst ist der Mensch. Das ist Waisengeist mit AI geschrieben. Das ist der Geist eines Waisenkindes. Der Geist eines Sohnes, einer Tochter ist anders. Ich kann ruhen, ich bin zu Hause. Ich habe ein Erbe, ich kann mich an den Tisch setzen. Also meine Kinder, die setzen sich zu Hause an den Tisch, die gehen an den Kühlschrank, die fragen nicht jedes Mal, ob sie da rangehen müssen, dürfen oder nicht, weil ich ihnen gesagt habe, alles was mein ist, ist dein. Das ist das, was der Vater doch dem Sohn gesagt hat. Sohn, du bist kein Waisenkind, alles was mein ist, ist dein. Du hättest einen Ziegenbock haben können, du hättest ihn nur nehmen müssen, hättest mit mir sprechen müssen. Verstehst du? Der Waisengeist ist so autonom, so auf sich selbst gestellt, so leistungsorientiert, muss sich verdienen, ist so abhängig von Menschen. Ich weiß, wovon ich rede, weil das hat zu meinem Burnout, zu meiner Krise, meinem Leben geführt. Ich habe gestern Abend davon gesprochen, weil ich habe etwas von Menschen erwartet. Und dann wirst du der Knecht von Menschen. Und Menschen werden immer enttäuschen. Immer. Weil wir Menschen sind. Weißt du, Kinder sind nun mal unvollkommen, oder? Perfekte Kinder? Krickel-Krackel-Bilder. Fettflecken ohne Ende. Kleckern. Das ist Kindsein, oder? So sind wir. Es gibt nur einen Vollkommenen, das ist unser Vater im Himmel. Und er macht uns vollkommen, er heiligt uns, er nimmt uns mit hinein in seine Vollkommenheit. Wir lernen Dinge, wir lernen laufen und aufs Töpfchen gehen und alle anderen Dinge. Das musst du alles lernen, im Geistlichen genauso. Wir lernen in dieser neuen Identität als Söhne und Töchter zu leben. So, und davon erzähle ich gleich mehr nach der Kaffeepause. Jetzt machen wir eine Kaffeepause. Amen, Halleluja. Ich wusste schon, spürte schon hier, einige beteten schon seit 5 Minuten, wann findet er endlich den Punkt? Okay, gehen wir runter in den unteren Räumen, bisschen Erfrischung. Um Punkt 12 Uhr machen wir aber bitte weiter hier oben, ja?